Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 100...
Könntest du noch nicht so weit rechnen, Jenny?
Ich hab da rumgeguckt. Und damit beginnen wir mit unserer Folge 104 Sterne im.
Naja, nach über 100 Folgen muss man das auch noch nicht können.
Ich bin auch so fertig vom Reden.
Ja, ist okay.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 104 und dem Thema Sterne im Märchen.
Jenny, Christian. Es ist ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade mal so, ich glaube, etwas mehr als 2 Wochen her, dass hier in Deutschland ganz viele Sternschnuppen zu sehen waren. In der Nacht vom 12. auf den 13. August sind ja ganz viele Perseiden über den Nachthimmel geflitzt und Jenny und ich haben das tatsächlich zum Anlass genommen, uns am Ehrenmal zu treffen, wie man das früher in unserer Jugend auch gemacht hat.
Voll assi.
Und haben uns gedacht, wir versuchen mal unser Glück und ein bisschen Glück hatten wir tatsächlich. Wir haben immerhin ganze 2 Sternschnuppen gesehen.
Für jeden eine, das ja. Reicht doch.
Also eigentlich insgesamt waren es 3, aber jeder hat eine andere gesehen.
Genau. Aber eine war auch ganz groß und ganz hell. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, und als wir da so auf der Wiese lagen und in den Himmel geguckt haben, habe ich natürlich auch an unsere kosmische Trilogie von Sonne, Mond und Sternen gedacht. Wieder gutes Timing. Und da musste ich daran denken, wie wir so über Mond und Sonne gesprochen haben, ne, dass der Mond für uns so ein wenig der Zugang zu diesen endlosen Weiten ist und irgendwie noch im Bereich unserer, ja, was Astronomie und Astrophysik angeht, doch bestenfalls durchschnittlichen Vorstellungskraft. Und die Sonne hingegen ist so gigantisch, dass sie diese Vorstellungskraft ja komplett sprengt. Und als ich da so lag, dachte ich mir, ja, diese kleinen glitzernden Punkte am Himmel sind irgendwie nochmal eine ganze Nummer krasser. Ich habe mich dann nämlich auch an die inzwischen schon recht zahlreichen Besuche im Bochumer Planetarium zurückerinnert gefühlt, wo ich auch schon mehrere Shows zum Thema Sterne gesehen habe und dachte mir, dass für meinen Laienverstand Sterne, abgesehen vielleicht noch von schwarzen Löchern, das Element im Universum sind, an dem ich wirklich physisch spüren kann, wie mein Gehirn irgendwann sagt, so, sorry, ich kann nicht mehr.
Error.
Ist Ende. Ja, ist wirklich so. Und gleichzeitig vermitteln Sterne mir, ja, mehr noch als unser Nachbar der Mond oder eben diese gigantische Sonne das Gefühl, wie unfassbar klein unsere Welt und wir eigentlich sind. Und ich finde allein die Vorstellung, dass manche Sterne so weit entfernt sind, dass ihr Licht uns erst nach Millionen von Lichtjahren erreicht, der Stern selbst in dem Moment, wo wir sein Licht sehen, aber schon längst verglüht ist, so schwer greifbar, dass mir das Ganze einfach noch unwirklicher vorkommt. Und ich glaube, das wird bei vielem, was wir heute hören werden, ähnlich sein. Und ich glaube, dass die Sterne deswegen ein sehr gelungener Abschluss unserer Trilogie darstellen werden. Aber bevor wir jetzt loslegen, ich habe mir auch noch über etwas anderes Gedanken gemacht, was ihr zwei uns vorenthalten habt.
Was denn?
Ja, das würde ich euch auf jeden Fall schon mal bitten nachzureichen an dieser Stelle. Denn zur Erinnerung, die Idee für diese Trilogie geht ja zurück auf unsere Verkleidungsfolge, die Nummer 7 und die drei Kleider von Allerlei Rau. Und ich habe mir natürlich detaillierte Gedanken darüber gemacht, wie mein Sternenkleid aussehen soll und habe da auch so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf und das möchte ich euch natürlich jetzt mal zeigen.
Ach, wir haben uns keine Kleider überlegt.
Genau. Und ich dachte mir, ich möchte ungefähr so aussehen.
Hat so ein bisschen was von Königin der Nacht, finde ich.
Ja.
Mega.
Vielleicht könnt ihr das ein bisschen beschreiben.
Es ist dunkelblau.
Ja, so Nachthimmelblau, richtig, genau. Und das sind so, also das eine ist die Rückseite in der Mitte, ist das richtig, ne? Also hat so ein Bustier. Ihr müsst mir bei modischen Sachen vielleicht ein bisschen helfen. Frauenmode ist nicht so meins. Und auf der Brust sind zwei Mondsicheln, die eine nach links, die eine nach rechts, in der Mitte ein großer Stern, darunter noch ein großer Stern, darum dann so spitz zulaufend andere Sterne, kleinere und am Ende am Rande des Bustiers oben und unten dann auch nochmal größere Sterne und hinten ist ein langer, ja, Tüllumhang, würde ich sagen, der auch durch und durch mit Sternen übersät ist tatsächlich.
Also wie so ein Sternenhimmel.
Ja, genau. Wirklich, genau.
Ja, und den passenden Kopfschmuck habe ich mir auch noch dazu ausgesucht.
Ja, wie so eine Art Krone, Diadem, ne? Ja.
Sind da auch Sterne dran?
Ja.
Ja.
Natürlich.
Ja, cool. Wird hier stehen, mit
sehr
Sicherheit.
Schön, ne? Aber hast du nicht so ein dunkelblaues, nee, das ist ein Rock, ne? So ein dunkelblaues Samtdings mit so Sternen drauf?
Ja, aber es ist nur ein Rock und es ist nicht so opulent, sage ich jetzt mal.
Ja, aber für Märchenzauber im Alltag reicht es, finde ich,
ja,
oder?
Ja, also ich schäme mich jetzt auch fast dafür, dass ich hier einfach in Jogginghose und T-Shirt sitze. Ich hätte eigentlich gerne wirklich dieses Kleid heute getragen.
Aber uns ein schlechtes Gewissen machen, so voll toll.
Ja, aber ich finde, das ist jetzt wirklich langsam mal ein Grund, mit dem Märchenpott berühmt zu werden, denn ich habe jetzt schon echt viele Kostüme für einen potenziellen Live-Auftritt. Also vielleicht erinnert ihr euch da draußen ja auch daran, dass wir auf Insta euch ja schon mal gezeigt haben, dass Christian ja in so einer Renaissance-Pracht antreten würde.
Mit Charmkapseln.
Natürlich. Ich würde ein Krinolinenkleid tragen und Jenny wird in Joggingbuchse und Hoodie kommen.
Also ich habe schon mein Outfit, entschuldige mal. Ja,
ja, aber ich finde, wir sollten das nochmal revidieren. Ich finde, wenn wir jemals irgendwo live gehen, ich finde, das können wir uns jetzt feierlich schwören, sollten wir immer in den Kleidern von Sonne, Mond und Sterne kommen. Und ich möchte dann bitte so aussehen und wie ihr ausseht, das ist jetzt euer Arbeitsauftrag. Dazu macht ihr euch Gedanken.
Hau rein, Jenny, fang an.
Nein, wir können das auch.
Nein, ich werde was suchen.
Ja, ihr könnt auch ein bisschen euch Zeit nehmen. Es ist ja eine zukunftsweisende Entscheidung.
Ja, ist okay.
Und dann würde ich sagen, reichen wir das auf Insta nach.
Ja, also ich werde auf jeden Fall was suchen und das werde ich euch in der nächsten Folge vorstellen.
Ja.
Und ich werde bestimmt irgendwas Designermäßiges ganz Teures finden und mir das am Ende noch kaufen.
Juhu!
Toll!
Okay, ja, dann brauchen wir nur noch
mein
Leute.
Armes Konto.
Dann brauchen wir noch Leute, die uns live sehen möchten, damit wir uns endlich mal so toll anziehen können.
Und vielleicht noch Mäzene von uns sein möchten und uns sponsoren. Also wer ja. Interesse hat, schreibt uns bitte.
Wir könnten ja Crowdfunding anfangen.
Ja. Ja, irgendwie muss ich halt an dieses Kleid kommen. Es ist mir schon egal, wie.
Ich ziehe mich dafür auch aus, kein Problem.
Ja, ob das jetzt zum Erfolg kommt, vielleicht solltest du schnell weitermachen, Jenny.
Oder ich ziehe mich nicht aus, wenn ihr zahlt. So machen wir es.
Da wird ein Schuh draus.
Siehst du? Oder ein Kleid.
Kann man das denn kaufen? Gab es da einen Preis?
Ich habe keine Ahnung, nee.
Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Ja, sowas kann man sich wahrscheinlich nur anfertigen lassen.
Bärbel, Auftrag hier, hallo.
So, kommen wir schnell zu meiner heutigen Frage, bevor das hier noch eskaliert. Was sind Sterne?
Jenny hat eine Frage.
Ja, in der Astronomie versteht man unter einem Stern einen massereichen, selbstleuchtenden Himmelskörper, bestehend aus sehr heißem Gas und Plasma. Kann man sich ja so absolut nicht vorstellen. In der Folge 100 habe ich euch ja auch schon mal erzählt, dass auch die Sonne ein Stern ist und dass nahezu alle mit bloßem Auge sichtbaren selbstleuchtenden Himmelskörper punktförmig erscheinen, liegt wohl an ihrer weiten Entfernung. Etwa 3/4 der Sterne sind Teil eines Doppelstern- oder Mehrfachsystems. Viele haben ein Planetensystem und unter günstigen Bedingungen können mehrere tausend Sterne mit bloßem Auge unterschieden werden. Also ich musste da so an den Berger See denken, als wir da so lagen und Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mehrere tausend Sterne gezählt hätte. Es kam mir tatsächlich gar nicht so viel vor. Aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass der Stadthimmel ja dann sehr hell ist und wir einfach nicht so viele Sterne hier bei uns sehen. Ne?
Also in Werl auf dem Campingplatz haben wir uns früher häufig dann auf die Heuballen gelegt auf dem Acker. Und da ist ja dann wirklich Dunkelheit und da konnte man wirklich wunderbar Sterne sehen. Also viel, viel mehr als hier in der Stadt. Und dann Sternschnuppen halt auch tatsächlich.
Ja. Voll cool. Gemeinsam entstandene Sterne bilden öfter einen Sternhaufen. Süß, ne? Und die Sterne eines Sternhaufens gehören alle zur gleichen Galaxie wie die Sonne, zur Milchstraße, die insgesamt aus mindestens 100 Milliarden Sternen besteht.
100 Milliarden?
Das sind schon wieder so Zahlen.
Da kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen.
Kann ich nie mal schreiben, die Zahl.
Müsste ich zumindest überlegen, ja.
Ja, die Milchstraße ist eine von etwa einer Billion Galaxien. Insgesamt gibt es damit schätzungsweise, Achtung, 100 Trilliarden Sterne.
Meine Güte.
Allgemein entstehen Sterne aus Gaswolken durch lokale, starke Verdichtung in mehreren Phasen. Sie werden von der Schwerkraft ihrer eigenen Masse zusammengehalten und
ich
sind
auch.
Daher
ja, hoffentlich.
Hoffentlich.
Aus Liebe zum kleinen Bäuchlein.
Explodier bitte hier nicht neben mir. Ich möchte auch keine Gaswolken.
Ballonari!
Ja, und deswegen sind sie annähernd kugelförmig, also auch so wie dein Bäuchlein. Vor allem im Inneren sind Druck und Temperatur sehr hoch. Unter diesen Bedingungen wird dort durch Kernfusion Wasserstoff zu Helium verschmolzen und Energie freigesetzt. Ein Teil dieser Energie breitet sich über die glühende Sternoberfläche, also mehrere tausend Grad heiß, kann man sich auch absolut nicht vorstellen, hinaus aus in den Raum hinein. Und vor allem als intensive Strahlung wie Licht, aber auch als Strom geladener Plasmateile wird das dann losgelöst und das nennt man dann Sternwind. Sterne können sich in Masse und Volumen erheblich unterscheiden, wie auch hinsichtlich Leuchtkraft und Farbe. Das haben wir ja zum Beispiel am Sternhimmel gesehen. Manche sind heller, manche sind nicht so hell. Und im Verlauf der Entwicklung eines Sterns verändern sich diese Eigenschaften auch. Also ich denke mal, so ein alter Stern, der kann dann vielleicht nicht mehr so doll leuchten.
Ja.
So, genug Physik.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass dieses ganze Physikalische, also ich merke, dass mein Gehirn echt ganz anders funktioniert. Mein Bruder hat zum Beispiel sich auch schon mal die Mühe gemacht, für Dummies mir die Kernfusion zu erklären. Ich habe halt nichts gecheckt. Ich dachte, ich hätte es verstanden, ich habe wieder alles vergessen und stehe wieder am Anfang. Also ich finde alles, was mit Weltraum und so zu tun hat, unfassbar faszinierend. Aber es ist wirklich die Grenze meines Verstandes, die da ausgelotet werden und die gefühlt dann auch leider irgendwie sehr schnell erreicht sind.
Ja, geht mir sehr ähnlich.
Kommen wir doch zu unserem Märchenstundenmärchen.
Gute Idee.
Geisteswissenschaft können wir.
Das da heißt das Sternenkind von meinem hochgeliebten, geschätzten Oscar Wilde. Und ich habe wie immer die Aufgabe gehabt, die Hintergründe zu recherchieren, aber nicht wirklich irgendwelche Hintergründe gefunden. Ich kann euch nur sagen, der Originaltitel ist The Star Child.
Und auf Französisch?
Oder auf L'enfant l'étoile.
L'étoile. Ja. Und auf Finnländisch?
Oder Griechisch?
Es erschien im Jahr 1891 in der Märchensammlung Ein Granatapfelhaus. Wer ist als nächster dran?
Ich glaube, das ist der Christian.
So sieht es aus. Ich habe auch noch eine Fremdsprache, aber gucken. Dadurch, dass es ein Kunstmärchen ist, gibt es eigentlich keine wirklichen Varianten. Aber dafür doch immerhin drei Adaptionen, die ich gefunden habe und die ich auch alle drei bis zur Recherche für die Folge nicht kannte. Also habe ich auch wieder mal was gelernt. Es gibt, ich fange mit der Musik an, eine Oper.
Aha.
Tatsächlich von Hans-André Stamm, den ich vor allen Dingen durch Orgelwerke und so kenne. Der ist 1958 geboren, in Leverkusen meine ich, lebt noch, also ein zeitgenössischer Komponist. Die Uraufführung war am 16. Dezember 2005. Es gibt davon noch einen Live-Mitschnitt, da packe ich euch was in die Playlist, die ist insgesamt 90 Minuten lang. Ich würde sagen, hat teils Filmmusikcharakter, teils musicalhaft. Die Aufnahme ist jetzt sängerisch nicht immer so optimal, aber an sich ist es ein hörenswertes Stück, finde ich. Und falls ihr da auch weiterhört, lasst euch von dem Prolog der Tiere im Winterwald nicht abschrecken. Der ist ein bisschen schräg, aber der Rest wird dann wesentlich besser, finde ich.
Ich 90 kann mir, Minuten ist auch gar nicht so lang, ja, ne?
Das kann man mal machen.
Und ich kann mir das Märchen auch echt gut als Oper vorstellen.
Total.
Weil das bringt so viel mit. Also ja, das kann ich mir richtig vorstellen.
Auf jeden Fall. Dann gibt es zwei russische bzw. sowjetische Filme. Mhm. Ein von 1957-58 unter dem Titel Zvjostny Malchik, also das Sternkind übersetzt, in Schwarz-Weiß. Regie hatte Anatoli Dudorov und E. Silberstein. Ich habe den Vornamen leider nicht gefunden, des zweiten Regisseurs oder Regisseure. Nee, müsste Regisseur eigentlich sein. Und dann gibt es eine etwas jüngere von 1983-84, Skazka o Zvjostnom Malchike. Also dann das Märchen vom Sternkind übersetzt. Da hatte Leonid Nitschajew Regie und die Musik ist von Alexei Rybnikov. Scheinbar gibt es aber leider von beiden keine deutsche Synchronfassung. Ich habe in beide mal reingeschaut auf Russisch, leider auch nicht mit englischen Untertiteln. Müsste ich nochmal gezielt suchen, aber was ich da gefunden habe, da waren nur russische Untertitel, die da eigentlich dann auch relativ wenig bringen, den meisten. Aber sah eigentlich so ganz cool aus. Also ich muss da mal schauen, ob es da auch eine englische Synchro- bzw. Untertitelfassung gibt. Vielleicht können wir dir einen der beiden ja mal schauen demnächst. Der 80er-Jahre-Film ist so ein bisschen spacig, finde ich, zum Teil auch von der Musik, so Synthesizer-mäßig und also auch so, auch von den Frisuren und von den Kostümen sieht man halt total, dass das 80er-Jahre ist, ne? Also lässt sich überhaupt nicht leugnen.
Ja, wir haben ein Kunstmärchen, wir haben Oscar Wilde, das bedeutet natürlich, wir können richtig viel interpretieren.
Oh, da ist sie Hau in ihrer einen Welt. Raus.
Ja, es bietet eine tiefgründige Symbolik, eine kritische Reflexion über gesellschaftliche Normen und individuelle Selbstverwirklichung plus natürlich einer moralischen Botschaft. Und ich werde das jetzt in Auszügen mal machen, weil wie gesagt, wir wollen ja hier nicht 500 Stunden Elena interpretiert hören.
Beim Einlesen ist mir mal wieder krass aufgefallen, wie viele Bibelbezüge es in der Geschichte alleine gibt.
Ne? Okay, da bist du ja sicherer als ich. Kannst du gerne ergänzen, weil da werde ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Okay. Aber fangen wir vielleicht erstmal ganz vorne an. Da wir in Sachen Märchen und Interpretationen in über 100 Folgen ja schon etwas Erfahrung haben, erkennen wir natürlich auch einige ganz typische Elemente und Themen wieder, die wir auch schon durchaus als Oberthema hier im Podcast hatten. Und bevor wir jetzt da so richtig tief einsteigen, möchte ich erstmal darauf eingehen. Die Ausgangssituation hat mich ein wenig an ein Märchen erinnert, das wir erst in diesem Jahr hatten und das aus der Feder von Hans Christian Andersen stammt, nämlich die Geschichte des Jahres. Wenn ihr euch erinnert, auch sie beginnt in einer bitterkalten Winternacht, in der sogar die Tiere ziemlich bibbern müssen. Und obwohl im ersten Satz von Wildes Märchen ja die Holzfäller erwähnt werden, liegt der Fokus zunächst dann ja plötzlich doch erstmal auf den Tieren, was irgendwie so ein bisschen verwirrend auch erscheinen könnte. Und das ist aber eigentlich ein sehr geschickter Aufbau, denn obwohl wir nur zwei Dinge über die Menschen wissen, es sind Holzfäller und sie sind arm, bekommen wir dadurch ein sofortiges Gespür für ihre Situation. Denn wenn sogar den Tieren kalt ist, die ja auf diese Bedingungen viel besser angepasst sind als wir Menschen, dann wissen wir, okay, den Holzfällern geht es wahrscheinlich noch schlechter, denn ohne Geld ist es im Winter halt irgendwie schlecht. Das schließt dann auch an eine sehr frühe Folge von uns an, nämlich an unsere erste Märchenkunde zum Thema Winter, Folge 3, in der wir herausgearbeitet haben, dass der Winter eine entbehrungsreiche, harte und existenzbedrohende Zeit ist und genau das vermittelt uns der Einstieg des Märchens. Das winterliche Setting verstärkt außerdem ein typisches Gegensatzpaar im Märchen und eines, das wir hier auch schon mal hatten und das wir passenderweise ebenfalls auf ein Märchen von Oscar Wilde aufgebaut haben, nämlich Arm und Reich. Ein weiteres großes Ding in dem Märchen ist das Thema Erlösung und in dem Fall nämlich die Erlösung von sich selbst und seinen Lastern, seinen charakterlichen Verfehlungen. Was ebenfalls eine Rolle spielt und thematisch noch nicht ganz so lange zurückliegt wie die anderen genannten Themen, die Schönheit im Märchen. Das heißt, wir bringen also eigentlich schon eine ziemlich gute Basis für dieses Kunstmärchen mit. Perfekte Voraussetzung also, um jetzt tiefer in das Kunstmärchen von Wilde einzusteigen. Und ich dachte, wir beginnen erstmal mit der Reise der Selbstfindung. Denn das ist ja eigentlich der zentrale Aspekt des Märchens. Die Reise des Sternenkindes, das von einem arroganten, selbstsüchtigen Wesen zu einer Person mit echter innerer Schönheit und Empathie wird, ist das, worum es eigentlich in der Geschichte geht. Das Kunstmärchen lässt sich als ein Prozess der Selbstfindung interpretieren, in dem das Sternenkind die Bedeutung von Demut, Liebe und Mitgefühl und damit von wahrer, sprich innerer Schönheit
lernt. Nicht unbedeutend dabei ist, dass es sich eben um ein Kind handelt, das ja so als 10-jähriges Kind betitelt wird. Wenn es durch die Welt wandert, ist es dann so 3 Jahre älter, also 13, steht also am Beginn der Pubertät. Seine Reise zu sich selbst fällt also mit dieser entscheidenden Phase im Leben eines jeden Menschen zusammen. Eine Phase, in der sich die Persönlichkeit formt, eine Phase, in der wir oft auch schmerzlich lernen, was wirklich wichtig ist, eine Phase, aus der wir aus der Obhut und aus dem Schutz des Elternhauses hinaustreten, in der wir uns abnabeln und in der wir feststellen, dass nicht alles, was wir als Kind glaubten, wahr ist. Das Sternenkind wird ja regelrecht desillusioniert, als ihm klar ist, dass es eben nicht das Kind eines Sterns ist, sondern das einer Bettlerin. Also es ist ja schon eine richtige Identitätskrise, die da quasi losgetreten wird. Und unser Protagonist hat hier eine ziemlich hohe Fallhöhe. Denn bei aller Schadenfreude, die man für dieses, man muss ja sagen, charakterlich wirklich ekelhafte Wesen empfindet, ich meine, wie das Tiere quält, wo das Eichhörnchen gesagt hat, du hast meine Mutter getötet, also ne, es ist wirklich schon psychopathisch, muss man ja sagen. Es bietet trotzdem auch gewisse Anknüpfungspunkte zu den eigenen Erfahrungen, die wir vielleicht in dieser Lebensphase gemacht haben. Denn wir als Menschen müssen erst lernen, wie das Leben wirklich ist. Wir müssen Werte kennenlernen und unbequeme Wahrheiten aushalten, von denen wir als Kind verschont bleiben. Vielleicht als kurzer Einschub ist hier auch die Zahlensymbolik recht interessant. Machen wir übrigens auch mal bald was zu. Na, es ist dann am Ende 13 Jahre alt und die 3 begegnet uns als Zahl öfter in diesem Märchen. 3 Jahre Suchwanderung, 3 Prüfungen, die sich steigern, wobei es in der letzten Prüfung ja dann auch um sein Leben geht. Na, es fängt an mit 100 Schlägen als Strafe, 300 Schläge als Strafe. Am Ende steht der Tod, was übrigens auch durch die Farben des Goldes illustriert wird, die von Weiß über Gelb zu Rot, der Farbe für Blut, Tod, Gefahr, an Intensität immer weiter zunehmen. Und dann am Ende haben wir 3 Jahre, in denen das Sternenkind herrscht. Wir können also sagen, die Reise des Sternenkindes ist ein bildlicher Ausdruck des inneren Wandels. Die äußeren Prüfungen und die Transformationen durch die Schmerzen und Herausforderungen symbolisieren die Notwendigkeit, die eigene Selbstsucht und Oberflächlichkeit zu überwinden, um wahre menschliche Werte zu erkennen. Und am Ende erkennt das Sternenkind, dass wahre Schönheit nicht im Äußeren, sondern im Inneren liegt. Und die Erlösung kommt durch die Erkenntnis, dass Liebe und Selbstaufopferung der Weg zu wahrem Glück sind, was eben auch ein wichtiger Punkt ist. Und ich finde, in dieser Symbolik von dieser Selbstfindungsreise, die wir hier in dem Märchen haben, haben wir echt wirklich ganz viele Themen, die wir schon besprochen haben, die da zusammenlaufen. Wir sind bei Wild, also ist klar, ohne Gesellschaftskritik geht's natürlich auch nicht. Und das macht Wild ja schon sehr schnell deutlich, wenn er den Wolf zu Wort kommen lässt.
Den fand ich richtig cool. Gut, ne?
Wie der da auf die Regierung schimpft. Und das knüpft auch perfekt an unsere besagte Schönheitsfolge an und eben auch an das Thema Schönheit im Allgemeinen. Da haben wir auch schon sehr viel zum Thema Schönheit und Gesellschaftskritik gemacht und das kann hier natürlich auch nachvollzogen werden, denn das Märchen ist letztlich auch die Kritik an einer oberflächlichen Gesellschaft. Das Verhalten des Sternenkindes ist eine Allegorie auf die oberflächliche Wertegesellschaft, die den äußeren Schein eben höher schätzt als wahre innere Werte. Anders als in vielen anderen Märchen korrespondiert das Äußere des Protagonisten aber nicht mit seinem Inneren. Die Schönheit zeigt hier ihre wirklich hässliche Seite, also das ist pretty privilege extreme. Denn das Sternenkind führt uns vor Augen, dass Schönheit vor allem eines bedeutet: Macht. Es kann sich benehmen, wie es will, es quält Menschen und Tiere und trotzdem folgen ihm alle. Für seine menschliche Verkommenheit sind alle blind. Also Wild zeigt uns hier, Schönheit blendet und Schönheit erschafft hier Hässliches. Denn das Sternenkind leidet dann ja auf seiner Reise selbst unter der grausamen Welt, die es selbst erschaffen hat. Das benennt er ja sogar so. Das heißt, Schönheit bringt nicht unbedingt Schönes hervor und kann dann auch wirklich wie so ein Bumerang zurückkommen. Dass der Mensch sich von Äußerlichkeiten leiten lässt, zeigt auch der größtmögliche Kontrast, den wir zum Sternenkind haben. Das ist die Bettlerin. Sie ist arm und das bedeutet hier auch automatisch hässlich. Dass das Sternenkind es eigentlich letztlich ist, dass es so ein bisschen in diese Situation gebracht hat, weil sie ja eben ihn nicht aufgeben wollte, sondern ganze 10 Jahre lang nach ihrem Sohn gesucht hat. Das checkt er eigentlich überhaupt nicht, was sie da auch für eine Selbstaufopferung betreibt. Die Begegnung mit seiner Mutter ändert überhaupt nichts daran. Er hat kein Mitgefühl, fühlt sich von ihr sogar noch beleidigt und in seinem Stolz gekränkt. Er hält sich wirklich für was Besseres und sagt wirklich, ich bin so schön. Alles, was hässlicher ist, ist eine Beleidigung für mich. Also lasst mich mal bitte in Ruhe. Und das ist schon ziemlich egozentrisch und auch echt schon im Ausmaß von Hochmut eigentlich kaum zu übertreffen. Erst in dem Moment, wie so häufig, kennen wir ja zum Beispiel auch vom singenden, klingenden Bäumchen oder sowas, wo das Sternenkind seine überweltliche Schönheit verliert und hässlich wird, als also sein Äußeres endlich sein Inneres widerspiegelt, fängt er an zu begreifen. Ne, schöne Menschen wissen eben nicht, wie gut und oft auch einfach sie es haben. Ganz interessant ist hier an der Stelle, ich will ja nicht zu weit auf Sprachliche eingehen, aber der... Nein, ich halte mich zurück, aber Oscar Wilde vergleicht hier ja auch seine Schönheit mit den Ringen des Aphrodil. Das ist eine weiße Pflanze, die in der griechischen Mythologie, deswegen habe ich es nochmal aufgegriffen, weil es auch wieder ganz gut anschließt, auch eine tiefgreifende Symbolik hat und oft mit Jenseits und dem Tod in Verbindung gebracht wird. Und das finde ich ist ein sehr starkes Bild, denn das zeigt eben auch nochmal deutlich, dass die Schönheit des Sternkindes nichts Gutes hervorbringt und ist gleichzeitig ja auch ein totales Foreshadowing auf das Ende des Märchens. Ja, gehen wir nochmal auf die Kritik an der Darstellung von wahrer Schönheit ein. Eine Frage, die die Menschheit ja seit jeher umtreibt. Im Kontext von Wilde, der selbst oft mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Schönheit und Kunst in Verbindung gebracht wird, könnte es sich bei dem Märchen auch um eine Kritik an der oberflächlichen Wertschätzung von Schönheit und Kunst in seiner eigenen Zeit handeln. Denn Wilde war ein Verfechter der ästhetischen Bewegung, auch Ästhetizismus genannt, Zungenbrecher. Und hier können wir mal eine ganz kurze Epochenkunde vielleicht einschieben, wenn ihr mögt.
Aber klar, immer gerne.
Also ganz kurz zur Erklärung, der Ästhetizismus ist eine Kunst- und Lebensauffassung, die das Schöne und Ästhetische über alle anderen Werte stellt und die Kunst um ihrer selbst willen betont. Und er entstand im 19. Jahrhundert als Gegenbewegung zum Realismus und Naturalismus. Und das ist insofern interessant, als dass der Realismus von 1848 bis 1880 auf die Epoche der uns sehr bekannten und sehr gefühlsbetonten Romantik folgte und auch die Restaurationsepoche mit Biedermeier und Vormärz ablöste. Das sind ja die Epochen, die vor allem die Grimm-Märchen stark beeinflusst haben, aber eben auch die Entstehung von Kunstmärchen. Und der Realismus war so ganz anders. Der reagierte nämlich auf die sich verändernde Welt mit Sachlichkeit und Nüchternheit. Er stellte den einzelnen Menschen in den Fokus und wollte die Auswirkungen der gesellschaftlichen Gegebenheiten auf das Leben des Einzelnen kommentarlos und wertfrei darstellen. Er wollte es einfach zeigen, ohne eine Wertung einfließen zu lassen. Und dabei vermied er es eben auch, die großen politischen und gesellschaftlichen Themen und Probleme der Zeit anzusprechen. Und der Naturalismus ging dann von 1880 bis 1900 als Protestbewegung aus dem Realismus hervor. Also wo der Realismus aus der Wirklichkeit vielleicht noch so das Schöne herausarbeiten wollte, zeigt der Naturalismus wirklich ungeschönt das Hässliche, war also deutlich radikaler als seine Vorgängerepoche. Er wollte soziale Missstände aufdecken und die Wirklichkeit so detailliert und realitätsgetreu wie möglich darstellen. Und die Wirklichkeit war zu dieser Zeit eben alles andere als schön, vor allem für die Arbeiterklasse. Und das klingt ja auch sehr, sehr deutlich, deswegen auch dieser kleine Exkurs, im Sternenkind.
So heißt das Märchen.
Gedankliche Aussetzer im Sternenkind an, wo wir die Holzfäller ganz am Anfang haben, die ja ganz klar sagen, du hör mal, wir haben überhaupt nichts zu lachen in unserem Leben, weil uns geht's einfach echt beschissen.
Schlägt ja auch ein bisschen die Brücke zurück zu Hänsel und Gretel zum Beispiel. Ne?
Richtig, genau. Und der Ästhetizismus ist da natürlich auch wieder ein totaler Gegensatz, weil er eben nicht die Hässlichkeit, sondern die Schönheit, die Eleganz und die kultivierte Form zwar oft aus einer gewissen Distanziertheit betrachtet, aber eben das in den Fokus stellt.
Und da muss ich total an Der junge König denken, wie er da am Anfang die ganzen Gemälde und Statuen sieht und sogar küsst und wie in Anbetung da vor denen kniet und so weiter.
Total. Ne?
Und weil er ja gerade auch aus dieser einfachen Herkunft, dieser Hirtengesellschaft da kommt.
Ja. Ja, also man erkennt auf jeden Fall auch inhaltlich Wildes roten Faden.
Definitiv,
ne?
Ja.
Eigentlich ganz gemäß der Zeit stellt das Märchen hier ja das Schöne als höchsten Wert in den Mittelpunkt. Und alle anderen Aspekte des Lebens, wie Moral, Ethik oder soziale Verantwortung, werden dem komplett untergeordnet. Das Märchen könnte also auch, und das ist so ziemlich typisch Wilde, eine subtile Ironie gegenüber der Vorstellung enthalten, dass wahre Schönheit nur das ist, was man sehen kann und dass die wahre Kunst eben nicht nur die Oberfläche, sondern die inneren, unsichtbaren Qualitäten und Wahrheiten berühren sollte. Ich meine mich zu erinnern, dass die Jenny uns damals aber auch gesagt hat, dass Wilde auch recht religiös gewesen ist. Mhm. Und deswegen bietet sich hier natürlich auch eine theologische oder spirituelle Deutung an. Und da kannst du gleich gerne eingrätschen, Christian, wenn du da noch was zu ausführen möchtest, bezogen Bibelbezug oder sowas. Man könnte nämlich auch sagen, dass das Sternenkind Kind als eine symbolische Darstellung des Menschen verstanden werden kann, der von Gott oder von irgendeiner höheren Macht, repräsentiert durch die Engel oder die wahre Mutter oder was auch immer, auf die Probe gestellt wird. Also das Märchen könnte durchaus auch eine religiöse Allegorie sein. Die Prüfungen, die das Sternenkind durchmacht, könnten als Prüfung des Glaubens und der moralischen Reinheit interpretiert werden. Die Reise hin zur wahren Erkenntnis von Liebe und Schönheit könnten auch als spiritueller Reifungsprozess verstanden werden, der mit dem Finden von Erlösung und der Rückkehr zu einer höheren Wahrheit verbunden ist. Wir haben ja auch sehr zentral die Mutterfigur, die ja auch häufig mit Religion und Erlösung in Zusammenhang steht. Die Mutter des Sternkindes könnte zum Beispiel auch ein Engel sein.
Oder Maria dann.
Genau, oder Maria. Und kann somit als symbolische Darstellung des Göttlichen verstanden werden, das den Menschen durch Prüfungen führt, um ihn zur wahren Erkenntnis und spirituellen Verwirklichung zu leiten.
Ja, man denkt ja am Anfang zunächst, dass das Sternkind sowas Christusgleiches ist, was da wirklich vom Himmel fällt,
genau.
Wie das Sonnenelfchen ja auch. Ne? Ja. Das hatten wir damals eben vom Himmel gesandt wird quasi. Das stellt sich ja als das komplette Gegenteil heraus natürlich. Ne? Also auf der einen Seite, also für uns Europäer zumindest, ist Winter dann auch gleich mit Weihnachten verbunden. Das nimmt das dann doppelt auf, auch dass dann die armen Holzfäller wie die armen Hirten das zuerst sehen und so weiter und so fort. Ne? Man könnte dann vielleicht den Zauberer so ein bisschen wie den Teufel, ne? Also Jesus als in der Wüste und mit der Versuchung, dass er ihn anbeten, den Teufel anbeten sollte, so ein bisschen deuten. Natürlich hat Jesus diese Grausamkeit, die das Sternkind hat, natürlich nicht gelebt oder gelehrt. Aber am Ende, ja, das dann wie bei der Kreuzigung dann auch quasi, ne, wo dann im Johannesevangelium das ist, dass wer als er am Kreuz hängt, dann sagt zu Maria und Johannes eben, siehe, das ist deine Mutter und siehe, das ist dein Sohn, dass die sich annehmen sollen, dass da nochmal so Bezug genommen wird. Also da könnte man, das habe ich mir jetzt leider nicht vorher angeschaut, hätte ich.
Alles gut.
Aber da könnte man noch ganz, ganz viele biblische oder religiöse, christliche Bezüge rausarbeiten und das ist bei Wilde schon auffällig auf jeden Fall.
Ich glaube, als Anregung, dass man so eine Idee bekommt, wo es hingeht, reicht das auch. Ja, abgesehen davon können wir das natürlich auch auf eine psychologische Ebene runterbringen und das Sternenkind als eine Darstellung des menschlichen Ego verstehen, das zunächst von seiner eigenen Bedeutung und Schönheit besessen ist. Na, es ist quasi ja nicht mehr nur der Stern, sondern die Sonne um die ganze Welt kreist. Und der innere Wandel könnte den Übergang von einem egozentrischen Selbst zu einem selbstlosen, mitfühlenden Ich darstellen. Wir haben ja wirklich eine maximale Wandlung, die es dadurch lebt. Er ist ja so am Anfang wirklich grausam, tötet, verspottet. Also es macht wirklich sehr, sehr schlimme Sachen. Und hinterher nimmt es sogar seinen Tod im Kauf, nur um dem Aussätzigen ein bisschen Geld zu geben. Ne?
Also von totalem Egozentrismus dann zu totalem Altruismus.
Genau,
ne?
Ja. Also größer geht der Gegensatz eigentlich gar nicht.
So ein bisschen wie beim Sterntaler, ne?
Voll.
Also gut, das war vorher nicht egozentrisch, aber das ist dann auch die Selbstaufgabe, die dann am Ende ja beim Sternkind belohnt wird, wenn auch nur kurz, ne, zumindest, diese 3 Jahre Herrschaft. Ne?
Genau, aber eigentlich haben wir dadurch auch so diesen Archetyp des Märchenhelden, denn das Märchen folgt ja eigentlich schon dem Muster des klassischen Heldenmythos, bei dem das Sternenkind als Held eine Reise antritt, Prüfungen bestehen muss, natürlich auch wieder 3 Stück, die gesteigert werden.
Suchwanderung hatten wir auch
genau,
schon mal besprochen.
Genau, Suchwanderung und am Ende erlangt es Erlösung von sich selbst, was dann eben diese Transformation zum wahren Ich bedeutet. Und das lässt sich natürlich auch so ein bisschen auf unser Leben vielleicht übertragen. Gut, wir sind vielleicht nicht alle so psychopathisch und veranlagt. Wir sind vielleicht nicht alle so schön wie das Sternenkind.
Aber ganz nah dran.
Aber letztlich müssen wir auch wir vielleicht uns von falschen Werten verabschieden, uns damit auseinandersetzen und uns fragen, wer sind wir eigentlich? Wie möchten wir sein? Wem möchten wir helfen? Ich finde, da steckt schon eine ganze Menge Identifikationspotenzial trotzdem drin.
Und auch wieder wie beim jungen König damals, dass die Krönung von außen quasi passiert.
Ja, genau.
Also durch jemanden, der eigentlich gar nicht so wirkt, als ob er krönen könnte. Oder in einer Situation, wo man sich denkt, ja, jetzt ist vorbei. Und dann plötzlich geschieht es dann doch.
Und passend auch zu dem, was wir in der Prinzenfolge gesagt haben, wo wir auch oft dieses hatten, dass ein Prinz sich ja oft beweisen muss, ob er wirklich der Herrschaft würdig ist.
Wie Prinz Bayer ja zum Beispiel.
Genau.
Ne?
Ja, und das muss er ja ganz eindeutig, weil nur ein guter Herrscher ist, wer eben bestimmte inneren Werte besitzt. Ja, kommen wir jetzt zu dem Thema, um das es sich heute natürlich hauptsächlich dreht. die Sterne. Dann gucken wir uns mal so ein bisschen die Sternensymbolik im Märchen an, denn deswegen haben wir es ja unter anderem auch ausgesucht. Und zunächst erscheint die Rolle der Sterne ja erstmal vertraut, so wie wir das zum Beispiel aus dem Märchen kennen, das du gerade schon angesprochen hast, Christian, nämlich Sterntaler. Ne? Ein Stern, der vom Himmel fällt und von einem Menschen gefunden wird, der ihn wirklich braucht. Also ich finde, bis dahin denkt man sich total, ja, Sterntaler, die werden jetzt genau wie die Holzfäller das auch denken. Also es ist quasi, als wenn die Holzfäller das Sterntaler-Märchen kennen würden und sich denken, boah, jetzt passiert uns das, wir haben jetzt hier Gold, weil man fragt sich, ja, warum seid ihr so überzeugt davon, dass da wirklich Gold drin ist? Aber da sieht man, dass diese Assoziation zwischen Stern, Stern, der vom Himmel fällt, und Menschen, armen Menschen, eben genau das irgendwie auslöst. Ne? Die Sterne sind Wunscherfüller, sie sind ein Symbol für Gold und Reichtum, die die Richtigen treffen. Wirklichen Reichtum bringt dieser falsche Stern seinem Ziehvater aber langfristig so ziemlich gar nicht. Er ist ein falsches Licht, eine falsche Illusion. Wir können das auch erstmal ganz plastisch sehen. Ne? Ein Stern steht über den Dingen, er prangt über uns Menschen hoch am Himmel, unerreichbar fern für uns Sterbliche. Und so steht auch das Sternenkind scheinbar über den Menschen. Das ist wegen seiner überirdischen Schönheit weltentrückt. Gleichzeitig ist er aber auch der Stern, der vom Himmel geholt wird. Er fällt auf die Erde, also diese räumliche Weite symbolisiert, wie tief der Fall des Sternenkinds tatsächlich ist. Weitere Interpretationsansätze sind zum einen, dass wir den Stern natürlich auch hier wieder als Symbol des Göttlichen oder Überirdischen sehen können. Der Stern kann als Symbol für eine höhere Macht interpretiert werden, steht eben auch über den Menschen und wird oft als ein Zeichen der Inspiration, des Lichts oder auch der Führung verstanden. Und er, ja, so ein kleiner Führer ist er ja tatsächlich auch.
So wie der Weihnachtsstern die drei Weisen geführt hat.
Ja, stimmt. Ne? Nur halt in eine schlechte Richtung.
Genau,
ne?
Ja.
Mhm. Wenn wir das als Grundlage nehmen, kann man auch sagen, dass die Reise des Sternenkindes ja sozusagen von einer Wiedervereinigung mit dem Göttlichen gekrönt wird. Ne? Von einer oberflächlichen, egozentrischen Existenz entwickelt sich das Sternenkind zu einer tiefen Erkenntnis von Liebe und Mitgefühl. Und das kann natürlich auch als allegorische Darstellung der Suche nach spiritueller Erfüllung und Erlösung verstanden werden. Also der Stern wird so zum Symbol für das wahre Licht, hatten wir jetzt auch schon öfter, was das bedeuten kann, dass am Ende einer Reise steht, wenn das Sternenkind sich von seinen Fehlern befreit und seine wahre Natur erkennt.
Wobei das Sternenkind ja, glaube ich, gar nicht wirklich vom Himmel gefallen ist, ne?
Richtig.
Es wurde ja von den Räubern da der Mutter gestohlen und es ist ein Zufall gewesen,
genau,
dass der Stern genau in die Richtung gefallen ist, wo das Kind lag und dass das diese Sterndecke noch hatte zusätzlich, genau, und so schön war, dass es wirklich für ein überirdisches Wesen gehalten,
genau,
wurde.
Ja. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, ist das wirklich Zufall oder ist dann, dass dieser Stern in die Richtung gefallen ist, dann doch vielleicht auch,
ja,
ein göttliches, mhm, Zeichen, um quasi, ist das Sternenkind das auserwählte Kind, das eben den Menschen vielleicht zeigen soll, was richtig und was falsch im Leben, mhm, ist? Könnte man ja auch so irgendwie vielleicht lesen. Keine Ahnung.
So ein bisschen wie beim Licht der Liebe, den Film, mhm, den ich euch bei der Schönheit auch vorgestellt, mhm, habe, wo dann nicht aufgelöst wird, ob der Bengel wirklich der Sohn des, mhm, Slavomir, glaube ich, ist, ne? Mhm. Also der Bogomil, der Prinz eben.
Ja, die interessante Frage ist ja auch eigentlich, wie kommt das Sternenkind darauf, dass es wirklich ein Sternenkind ist? Hat der Holzfäller ihm das erzählt? Wir haben dich im Wald gefunden und denken, du bist ein Stern. Denkt es das, weil es einfach schöner ist und sich für was Besseres hält? Das wird ja auch, glaube ich, nicht so ganz, klar. Ne?
Aber ich glaube schon, durch die Geschichte wahrscheinlich und durch diese Sterndecke hat es das dann schon irgendwie erschlossen zumindest. Mhm. Weil von alleine kommt man da ja eher nicht drauf, oder?
Also ich
würde aber es gibt auch Leute, die sich selbst dann zum Sonnenkönig gemacht haben.
Ja,
also vielleicht doch.
Ja, wer weiß. Hier könnte man wahrscheinlich auch noch tiefer reingehen und noch verschiedene, mhm, Abzweigungen nehmen. Wir gehen aber mal weiter. Sterne sind auch oft ein Symbol für Wahrheit, Erkenntnis und Weisheit, die über den Horizont der alltäglichen Wahrnehmung hinausgehen. In vielen Kulturen stehen Sterne als Zeichen für höhere Wahrheiten und geistige Klarheit. Und das könnte in das Sternenkind darauf hinweisen, dass, wie gesagt, die wahre Schönheit und auch die wahre Identität nicht in äußeren Attributen oder in der oberflächlichen Wahrnehmung von anderen Menschen liegen, sondern in einer tieferen Wahrheit, die jeder Mensch vielleicht auch für sich selbst entdecken muss. Also das Sternenkind muss diese innere Wahrheit erkennen und sich von der falschen Vorstellung über sich selbst befreien, die es ja zu Beginn der Geschichte prägen. Ja, natürlich ist der Stern auch ein uraltes Symbol für Schönheit und Vollkommenheit. Und das ist das Sternenkind zu Beginn der Geschichte ja auch. Also es wird ja wirklich komplett damit gleichgesetzt. Es erscheint quasi wie eine Personifikation eines Sterns. Und das wird dann gebrochen, auch hier ja typisch Wilde. Ne? Er spielt hier auch wirklich mit Vorstellungen und Erwartungen, indem eben gezeigt wird, ja, aber so wirklich schön und sternenhaft verhält sich dieses Kind überhaupt nicht.
Ich finde, nach dem wirklichen Fall, wenn wir das wirklich so sehen wollen, dass es vom Himmel gefallen ist, kommt dann aber erst der richtige, also der höhere Fall. Ja. Auch wenn die räumliche Höhe im ersten Fall natürlich größer wäre, aber der entscheidendere Fall, sag ich mal, der krassere Fall ist dann trotzdem nicht mal in die Hässlichkeit, sondern diese Selbsterkenntnis, wie schlecht das Sternkind gewesen ist. Ne?
Ja, im Prinzip muss es ja seine ganze Identität in Frage stellen. Ja. Ne? Also nicht nur, wo komme ich her? Ich lerne erstmal, bäm, ich bin hier nicht irgendwas Besseres, sondern meine Mutter ist nur eine einfache, hässliche Bettlerin und Hässlichkeit ist das, was ich als schöner Mensch aus tiefstem Herzen verachte. Und ich stelle dann aber auch noch fest, dass dieses Klammern an Schönheit, dass das, von dem ich dachte, dass mich das besonders macht, eigentlich gar nichts wert ist. Und das ist ja so der maximale Crash, den du einfach erleben kannst. Ja. Ne?
Also total auf den Boden zurückgeholt, also wirklich in doppelter, dreifacher Hinsicht ein Fall.
Total. Ja, und dann zuletzt sind Sterne ja auch Symbole für die Vergänglichkeit des Lebens. Ne? Und obwohl der Stern im Märchen zu Beginn ja diese fast unsterbliche Schönheit ausstrahlt, weist die Geschichte eben darauf hin, dass das, was im Äußeren glänzt, irgendwann eben wie ein Stern verblassen kann und dann auch verglüht. Und das ist ja vielleicht auch so das fandest du ja, glaube ich, so ein bisschen auch schockierend, Jenny. Das hast du ja direkt gesagt, dass du das Ende so krass fandest, weil dieser Stern eigentlich gar nicht so viel lange Zeit mehr hat zu leuchten. Es wird ja dann am Ende gesagt, ja, er wird König und dann macht er ja ganz viele tolle Sachen. Er stellt alles gerade, versucht alles wieder gut zu machen, was er versaut hat, beschützt die Tiere, stellt unter Strafe, dass man die quält, denkt an seinen Ziehvater, an seine Ziehfamilie, an alle und er herrscht aber nur 3 Jahre und dann ist quasi sein Licht schon verglüht, bevor er so wirklich zur Entfaltung kam, ne?
Aber ja, das fand ich halt so krass, muss ich sagen, weil ich habe gedacht, oh, jetzt kommt dann, ich meine, klar, wir sind bei Wild, wir wissen, es kommt kein Happy End, aber er hat so viel einfach durchgemacht und du denkst, er hat jetzt wirklich verdient, dann auch da lange zu regieren und ist auch so gutmütig und dann kommt halt der ganze Crash, aber ich finde, das ist halt psychologisch ja total nachvollziehbar, weil gerade weil er so viel durchgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wann Wild, wann er das jetzt genau in seinem Leben geschrieben hat, aber es war ja bei ihm auch so, ne? Er war ja dann im Gefängnis und davon hat er sich ja auch nie erholt. Deswegen, da musste ich total dran denken. Ja. Ne?
Dann ich glaube, das ist auch autobiografisch ein bisschen.
Dann ist schon, er ja letztendlich auch an den Folgen irgendwann verstorben. Ne?
Ja.
Es ist halt ein krasses Memento Mori auf der einen Seite, auf der anderen Seite zeigt es aber auch so direkt am Anfang schon, dass alle Herrlichkeit, alle Schönheit, aller Glanz, selbst der überirdische, vergänglich ist. Ne?
Genau.
Und dass es halt auch nur eine ganz kurze Zeit ist, die wir eigentlich hier auch haben. Ne?
Und dass man sich von diesen schlimmen Sachen, die man einfach im Leben erlebt, auch vielleicht nicht erholen kann.
Aber auf der anderen Seite, dass eine Erlösung möglich ist. Ne?
Ja, ich würde vielleicht sogar, oder bin in meinen Überlegungen sogar noch den Schritt weitergegangen, habe gesagt, dass generell der Stern ja auch ein Zeichen für so eine Außenseiterposition sein könnte, ne? Weil der ist einfach so weit weg, so unerreichbar, dass er eigentlich ja außerhalb der Gesellschaft steht. Und das tut das Sternenkind ja letztlich auch. Ich meine, da steckt natürlich auch viel noch dieses falscher Fixstern, falsche Orientierung, falsche Führung drin, was er quasi in seinem Auserwähltsein ja für die Menschen ist. Ne?
Aber rein astronomisch ja auch, er ist aus einem anderen Sonnensystem.
Genau, ne? Tatsächlich. Und das könnte man ja auch so ein bisschen sagen, Oscar Wilde selbst hatte ja auch eine Außenseiterposition in der viktorianischen Gesellschaft und das kann man ja im Positiven wie im Negativen auch auf das Sternenkind übertragen. Er ist einmal ein Außenseiter, weil es schöner ist als alle anderen. Er ist ein Außenseiter, weil er ein totales Arschloch ist. Und er ist ein Außenseiter, weil er eben diese Führungsrolle hat. Und auch da die Führungsrolle, die er am Anfang hat, ne, also wenn wir auch Sterne als Leitbilder oder was auch immer interpretieren wollen, was sie auch häufig sind, denken wir auch an den Weihnachtsstern zum Beispiel, ich zeige euch den richtigen Weg und sowas.
Oder in der Seefahrt.
Genau, und er entwickelt sich ja auch vom falschen Führerkönig zu einem richtigen König. Erst am Ende hat er diesen Titel verdient und macht es richtig und am Anfang, als er da nur das Ziehkind von dem Holzfäller ist, bringt er ja alle auf dem falschen Weg. Und Wilde, wie ich auch schon sagte, schrieb ja dann auch an einer Stelle, dass er jetzt quasi selbst die Hässlichkeit der Welt spürt, weil er sie hässlich gemacht hat. Also ne, eine falsche Führung, das wissen wir ja aus der Geschichte, kann die Welt sehr verderben.
Aber das finde ich so krass, weil er muss sich das erstmal verdienen, dass er in die Position gehoben wird, dass er regieren darf. Und dann kommt als Nachsatz, danach regiert ein Übler. Ja. Und dann denkst du dir so, ja, aber der ist dann einfach irgendwie so auf dem Thron gelandet oder wie? Das ist irgendwie, ist das unfair.
Ja, es bleibt die Hoffnung, dass es dann nach dem vielleicht doch wieder besser wird.
Wir können auf jeden Fall sagen, die Geschichte symbolisiert alle möglichen Aspekte. Das Göttliche, die Wahrheit, die Kritik an Schönheit, die Bedeutung von Schönheit und Macht, die Vergänglichkeit und auch innere Orientierung. Also der Stern ist ja ein sehr starkes Symbol, dass das Sternenkind sowohl zu Beginn als Symbol für äußere Schönheit und Perfektion, als auch am Ende als Symbol für innere Wahrheit und Erleuchtung begleitet. Und die Reise des Sternenkindes ist eine Reise von der Oberflächlichkeit zu einer tieferen Erkenntnis und der Stern selbst könnte als der vielleicht auch innere Leitstern verstanden werden, der das Kind zu sich selbst führt. Und abschließend kann man vielleicht ja noch hinzufügen, dass das Sternenkind eine Geschichte voller Wendungen ist, die uns, wie ja unser falscher Stern im Märchen, immer wieder die Illusion gibt, ja, wir wissen schon irgendwie, wie es weitergeht, doch dann stellen wir fest, nee, wir liegen falsch. Das Sternenkind, denken wir, ist ein Geschenk, es wird Reichtum bringen, irgendwas Positives. Nein, es macht genau das Gegenteil. Wir haben dann diesen krassen Überraschungsmoment, als sich die Bettlerin als seine Mutter entpuppt und sind eigentlich auch ein bisschen geschockt, sind dann aber noch geschockter, dass dem Sternenkind das total egal ist und es einfach überhaupt kein Gefühl von Mitleid hat. Das Kind wird plötzlich hässlich, muss dann diese Prüfungen bestehen. Am Ende haben wir ja auch diese zwei Wendungen. Die Bettlerin und der Aussätzige sind König und Königin. Also hat das Sternenkind tatsächlich dann doch ja letztlich eine bessere Herkunft. Diese musste es sich aber erst verdienen. Und das spannt natürlich dann auch den Bogen zum Anfang der Geschichte, wo der Wolf sich ja über die Regierung beklagt, die ja sogar am kalten Winter schuld ist. Ja, und weil du das auch gerade schon angesprochen hast, letztlich scheint das Sternenkind in der Reihe der herrschenden Klasse auch eine Ausnahme zu sein. Denn wir hören es am Wolf, der Regierung ja sogar, was ja schon irgendwie fast absurd komisch ist, der Schuld gibt daran, dass es so super kalt ist.
Tja, aber du, wenn man sich die politische Lage momentan anschaut, ist das gar nicht so ganz abwegig.
Ne? Genau, ja. Und wie du auch sagte, Jenny, dass der nach ihm herrscht, ja schon wieder übel herrschte. Also gute Herrscher sind vielleicht auch schwer zu finden, ist ja auch ein sehr aktuell politisches Thema. Sie sterben vielleicht zu früh, sie sterben, bevor sie ihr Werk vielleicht wirklich vollenden können. Ja, man muss halt sagen, Oscar Wilde ist da ziemlich aktuell.
Also ich finde, die Kernaussagen für mich sind, nicht alles, was glänzt, ist Gold.
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite aber auch, selbst der hellste, strahlendste Stern muss irgendwann verglühen. Selbst der mächtigste König oder der gerechteste oder beste König muss irgendwann auch sterben.
Ja, und für mich steckt da auch noch so ein bisschen drin diese Idee von, hinterfrag aber mal, wem du folgst.
Ja.
Na, also sowohl, wem du wirklich folgst, als Leitstern, als Politiker oder sonst
was. Und was dein innerer Leitstern für dich ist.
Genau, auch deine eigenen Werte und Normen. Jenny, Ergänzung?
Nee, du hast das alles sehr gut erfasst.
Ja, war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel und ein bisschen ausführlich, aber es ist halt Wilde, also bitte verzeiht
mir. Man muss wirklich sagen, ich finde, das ist eines der komplexesten Märchen von ihm.
Es ist super tiefschichtig und man muss wirklich sagen, wir haben das jetzt auch nur oberflächlich angerissen. Man könnte da noch viel tiefer reingehen, man könnte da echt noch sehr viele Inhaltsebenen aufmachen. Wir haben ja jetzt die sprachliche Ebene, die ja mit dem Inhalt auch noch konform geht, komplett außen vor gelassen. Also wer Lust hat, kann da gerne noch tiefer rein tauchen. Wir hoffen, wir haben euch so einen Anstoß gegeben.
Wir machen das zur 200. Folge.
Ob das so gut ankommt.
Und dann gibt es eine 5-Stunden-Interpretationsfolge.
Nein, machen wir nicht. Ihr könnt uns weiterhören. Ja, aber ich glaube, Jenny, jetzt war dann auch schon ein bisschen was vielleicht dabei, was du für dein Thema jetzt aufgreifen kannst.
Auf jeden Fall, denn bei mir wird es wieder ein bisschen allgemeiner. Wir gehen ein bisschen von Wilde leider weg. Und ich wollte nochmal mit euch die kulturelle Bedeutung der Sterne besprechen. Ähnlich wie auch schon in den beiden Folgen zuvor haben Sterne in allen Kulturen eine wichtige Rolle gespielt und die menschliche Vorstellung inspiriert. Da sind wir jetzt ein bisschen wieder bei Wilde. Sie wurden religiös interpretiert und zum Beispiel zur Kalenderbestimmung, später auch als Navigationssterne benutzt. In der Antike stellten sich die Naturphilosophen vor, dass die Fixsterne aus glühendem Gestein bestehen könnten, weil normales Kohlenfeuer für die auf so große Entfernung wirkende Hitze nicht ausreichend erschien. Ganz witzig, ne? Das sind so große Kohlen am Himmel. Dass Sterne hingegen nur aus Gas bestehen, wurde erst vor etwa 300 Jahren erkannt, unter anderem durch verschiedene Deutung der Sonnenflecken. Und durch die im 19. Jahrhundert aufkommende Spektralanalyse bestätigt. Die ersten physikalisch fundierten Hypothesen zur Bildung von Sternen stammen von Kant und Laplace. Beide gingen von einem Urnebel aus, die Theorien sind aber sehr unterschiedlich. Die im westlichen Kulturkreis bekannten Sternbilder gehen teilweise auf die Babylonier und die griechische Antike zurück. Die 12 Sternbilder des Tierkreises bildeten die Basis der Astrologie.
Aufgrund der Präzession sind die sichtbaren Sternbilder heute jedoch gegen die astrologischen Tierkreiszeichen um etwa ein Zeichen verschoben.
Lüge. Der wäre ja kein Skorpion mehr, das kann nicht sein.
Oh, oh. Oh, oh. Da kommst du aber in eine Identität.
Genau. Ja, echt, ne? Ich sag, wirklich.
Jetzt geht die Suchwanderung los. Etwa ab 1600 nutzte die Astronomie die Sternbilder zur namentlichen Kennzeichnung der Objekte in den jeweiligen Himmelsregionen. Kommen wir erstmal zu den griechischen Sternbildern und der griechischen Mythologie. Wir haben sie ja so ins Herz geschlossen.
Ja.
In der griechischen Mythologie sind viele der bekanntesten Sternbilder verankert. Der große Bär zum Beispiel, auch bekannt als Kallisto, ist eine der bekanntesten Figuren. Nach einer Sage verwandelte Zeus Kallisto in einen Bären, um sie vor der Eifersucht seiner Frau Hera zu schützen. Ja, ne, Zeus halt. Als sie jedoch fast von ihrem Sohn erlegt wurde, versetzte Zeus sie als Sternbild an den Himmel. Ist auch nett, ne?
Ja.
Ne, also dann kommst du einfach mal in den Himmel. Ebenso erzählt das Sternbild Orion von dem gleichnamigen Jäger, der von einer Skorpionattacke getötet wurde und dessen Bild am Himmel verewigt wurde, um ihn zu ehren.
Da möchte ich kurz einschieben. Wisst ihr eigentlich, warum die Milchstraße Milchstraße heißt? Das ist auch durch die Mythologie begründet. Und zwar wurde Herakles der schlafenden Hera an die Brust gelegt, damit er durch ihre göttliche Milch Unsterblichkeit erlangen sollte. Er saugte aber so heftig, dass Hera erwachte und ihn von sich stieß. Ihre Milch spritzte über den Himmel und so ist die Milchstraße entstanden. Und Milch heißt auf Griechisch Gala und daher leitet sich das Wort Galaxis ab oder Galaxie. Also schon krass, wie weit Mythos auch heute noch Einfluss hat.
Ja, das ist schon verrückt.
Steckt schon echt überall drin.
Auf jeden Fall. Ja, in der nordischen Mythologie spielen die Sterne ebenfalls eine zentrale Rolle. Einer der eindrucksvollsten Erscheinungen ist das Nordlicht, auch Aurora Borealis genannt. Die Wikinger glaubten, dass diese Lichter der Widerschein der Rüstungen der Walküren seien, Kriegerinnen, die im Auftrag von Odin die gefallenen Helden in die Hallen von Valhalla brachten.
Heutoho, heutoho.
Ist immer wieder schön, deine musikalische Untermalung. Das Nordlicht galt als ein gutes Omen und bot Trost und Hoffnung. Aber auch die australischen Aborigines hatten Sternmythen. Für die Aborigines sind Sterne und Sternbilder Teil ihrer Traumzeitgeschichten. Diese Mythen sind zutiefst mit dem Land und seinen Menschen verbunden. Ein prominentes Beispiel ist das Emu im Himmel, ein dunkles Nebelfeld in der Milchstraße, das die Form eines Emus annimmt. Das hatten wir, glaube ich, auch in einer Planetariums-Show gesehen zum Thema Sterne. Diese Konstellation ist eng mit dem Lebenszyklus und den Jahreszeiten verknüpft und spielt eine wichtige Rolle in der Kultur der Aborigines.
Genau, und man muss dazu nämlich sagen, was eigentlich voll logisch ist, mir dabei erstmal noch bewusst wurde, dass du ja natürlich überall auf der Welt einen anderen Blick auf die Sterne hast. Das heißt, natürlich siehst du auf der anderen Seite der Welt ganz andere anderen Himmel und andere Sternbilder, die dann natürlich auch noch von deiner Kultur geprägt werden, als wir das tun. Also voll, da habe ich mir gedacht, wie beschränkt der eigene Horizont manchmal
definitiv
ist.
Definitiv.
Ja, dass man immer nur so aus seiner europäischen Sicht das sieht. Ne? Aber klar, du hast natürlich ganz andere Formationen, auf jeden Fall. In der chinesischen Astronomie und Mythologie gibt es zahlreiche Sternlegenden. Eine der bekanntesten ist die Geschichte von Qixi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wird geschrieben Qixi, dem chinesischen Valentinstag, der auf einer Liebesgeschichte zwischen einem Hirten, repräsentiert durch den Stern Altair, und einer Weberin, repräsentiert durch den Stern Vega, basiert. Ihre Liebe war so stark, dass sie einmal im Jahr über eine Brücke aus Elstern über die Milchstraße zueinander finden durften. Nach den indischen mythischen Vorstellungen sind die Sterne aus den Blutstropfen des Mondes entstanden.
Auch ein schönes Bild
eigentlich. Ja, ne? Fand ich auch irgendwie cool. Ja, und wenn wir nochmal zu den Sternbildern zurückkommen, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, das war nämlich auch in dieser Show und ich finde das wirklich sehr witzig. Der französische Astronom Nicolas-Louis de Lacaille beobachtete vom südafrikanischen Tafelberg Mitte des 18. Jahrhunderts den Sternenhimmel und prägte unter anderem Sternbilder mit den Bezeichnungen, jetzt haltet euch bitte fest, chemischer Ofen, Pendeluhr, Kompass, Luftpumpe, Zirkel, Winkelmaß, Fernrohr und Mikroskop.
Also heute am Nachthimmel im Himmel suchen wir mal den chemischen Ofen und die Pendeluhr.
Da finde ich die mythischen Bezeichnungen aber schon irgendwie ein bisschen hübscher und poetischer.
Ich auch.
Ein weiteres Sternbild benannte er nach seinem Beobachtungsort Tafelberg.
Ja, aber du siehst natürlich voll, wann hast du gesagt, 18. Jahrhundert? Mhm. Siehst du natürlich voll Aufklärung,
Loslösung von diesem mythischen.
Genau, ja, alles mit Verstand und Technik erklären und dem menschlichen Fortschritt, ne?
Genau, und da lässt sich halt auch sehen, dass technische Errungenschaften dann eben in die Sternbilder des Himmels projiziert wurden. In der Geschichte der Astronomie sind zahlreiche neue Sternbilder formiert worden, die zu einem erheblichen Teil auch wieder in Vergessenheit gerieten, beziehungsweise deren Bezeichnung sich nicht durchsetzen konnte. Ich meine, klar, wenn sich jeder sein eigenes Sternbild überlegt, naja. Dazu gehören auch beispielsweise Sternbilder, die nach Fürsten benannt wurden.
Ich finde, nach uns sollte auch ein Sternbild benannt werden.
Ein Märchenpott-Sternbild. Genau. Wir können ja nächste Mal, wenn wir im Planetarium sind, mal gucken, ob wir ein Märchenpott-Logo finden.
Genau, das aufgeschlagene Buch mit dem Fördergerüst, ja.
Ja, heute gibt es 88 von der Internationalen Astronomischen Union festgelegte Sternbilder, deren Grenzen sich an den Längen und Breitengraden der Himmelssphäre orientieren. Also, das ist jetzt begrenzt. Aber wir können ja trotzdem uns unser eigenes Sternbild überlegen.
Ja, das können wir. Ja, um es ein bisschen zu spezifizieren, habe ich mir die Rolle von Stern im Märchen angeschaut. Und da habe ich festgestellt, die ist weltweit gesehen sehr, sehr unterschiedlich. Sie können hilfreich sein, wie zum Beispiel Prinz Schwan, wo Sonne, Mond und Stern als Personen der Heldin auf ihrer Suchwanderung helfen. Oder, wie ja schon in den letzten Folgen erwähnt, die sieben Raben, wo Sonne und Mond eben nicht helfen, im Gegenteil sogar gefährlich sind, aber von den Sternen bekommt sie dann eben das Hinkelbeinchen, um den Glasberg dann aufschließen zu können. Dazu möchte ich euch ein Bild zeigen, die in einer Anekdote mündet. Und zwar gibt es eine Illustration aus dem 19. Jahrhundert, eine ganz bekannte, wo das Schwesterchen mit dem Stühlchen auf dem Rücken bei den Sternen, die da auf den Stühlchen sitzen, auf den sind so Kinder in Nachthemden, so sieht's aus, und jedes Kind hat so einen Stern eben auf der Stirn.
Genau.
Und ja, damals lief vor allen Dingen bei meiner Oma ganz viel WDR 4, wo ganz viele Schlager laufen und liefen, und damals auch noch ältere Schlager aus den 60er Jahren zum Beispiel. Seemann, lass das träumen von Lolita, wo es in einer Textzeile heißt, deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Aha. Und ich habe mir auf Grundlage dieser Illustration, die übrigens von Oskar Herfurt stammt, vorgestellt, dass Seemänner wirklich mit den Sternen befreundet sind und mit denen im Himmel Tee trinken.
So wie du mit dem Mond befreundet warst.
Ja, genau. Ich hatte also eine blühende kosmische Fantasie als Kind. Deswegen war das damals eines meiner Lieblingslieder als Kind. Also völlig atypisch für die Zeit. Ich mag es aber heute auch noch ganz gerne eigentlich. Also nicht deswegen, aber ja. Süß. In indigenen Märchen Nord- und Südamerikas unter anderem gibt es die Vorstellung, dass Menschen personifizierte Sterne heiraten können. Die Ehen halten aber nicht und die Menschen müssen den Himmel wieder verlassen. In Nordamerika sind die Menschen weiblich und die Sterne männlich. In Südamerika ist es genau umgekehrt. Also die Menschen sind männlich, die dann weibliche Sterne heiraten. Mhm. Und dieses binäre System muss natürlich im Volksmärchen immer greifen. Es gibt aber auch aetiologische Märchen, wie Sterne entstanden sind. In einer griechischen Variante von Brüderchen und Schwesterchen zum Beispiel werden die beiden Geschwister am Ende zu Sternen verwandelt. Und dann gibt es ein Märchen, wie der Morgenstern entstanden ist, beziehungsweise der Abendstern entstanden ist. Das kenne ich seit meiner Kindheit aus dem Band Wintermärchen von Barbara Bartus-Höppner. Ich habe das aber auch in einer Variante in dem Band Eskimo-Märchen aus dem Dausin Verlag gefunden mit den wunderschönen Illustrationen von Denisa Wagnerowa. Da wird ein alter Mann aus verschiedenen Gründen verwandelt. Also er sitzt irgendwie eisangelnd da, beziehungsweise möchte eine Robbe erlegen und die Kinder spielen da irgendwie und mit ihrem Geschrei warnen sie die Robbe und er kann die nicht erlegen. Ja, und am Ende verwünscht er die dann quasi, dass sie irgendwie verschwinden sollen. In der einen Variante in einen Eispalast, in der anderen Variante zur Mutter des Meeres. Bei Barbara Bartus-Höppner ist es positiver gedeutet, dann reist er eben, weil er ein schlechtes Gewissen hat, zur Mutter des Meeres, muss er die Haare kämmen, also die die Wellen symbolisieren und den Unrat, den die Menschen dann ins Meer geschmissen haben, also eine total aktuelle, ein total aktueller Bezug, also auch dann daraus entfernen. Und als Dank dafür gibt sie ihm dann die Kinder zurück und bringt sie dann, stirbt dann und wird dann als Dank quasi dafür, dass er die gerettet hat, dann als zum Abend- oder Morgenstern eben gemacht. In der Variante aus dem Band Eskimo-Märchen ist es sehr negativ. Da ist es eine Strafe, dass er als Stern verwandelt wird, weil er dann endlich einen Nutzen bringen soll als Orientierungspunkt. Wobei wir ja wissen, Morgen- und Abendstern ist ja die Venus, ne? Ja. Also eigentlich kein Stern im wirklichen astronomischen Sinne, der aber auch wandert natürlich, ne? Und deswegen als Orientierungspunkt so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Es gibt aber auch Märchen, in denen besondere Menschen einen goldenen Stern auf der Stirn oder der Brust tragen. Am bekanntesten hier ist wohl durch einen tschechischen Film aus den 1950ern Die Prinzessin mit dem goldenen Stern. Ein ganz toller Ballettfilm, so Kostümschinken. Das ist so eine Allerlei-Rau-Variante. Ist auch sehenswert. Dann hatte ich ja schon die Sterntaler erwähnt, Sterne als Belohnung. In sibirischen Märchen ist der Polarstern Wächter über Recht und Gesetz sowie Vertreiber böser Geister. Und dann zum Schluss gibt es noch etwas Schwankhaftes. Es gibt den ATU 922 Kaiser und Abt. Das ist ein Rätselmärchen, wo Sterne, also wo Kaiser und Abt unterhalten sich, wo Sterne für die Unzählbarkeit stehen. Vergleiche das Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Was meine Mutter mir übrigens früher ganz oft zum Schlafen vorgesungen hat. Schön. Also ihr seht, es ist eine ganz große Bandbreite mehr oder weniger mythischer oder doch praktischer Natur, die Sterne in der ganzen Welt darstellen im Märchen.
Aber wieso ist das denn so ein Problem, die Sterne zu zählen? Sind doch nur 100 Trilliarden.
Ja, ich weiß auch nicht.
Die Zeit kann man sie ruhig mal nehmen.
Ja,
ne?
Nicht.
Ja, interessanterweise ist auch dieses Motiv von dem Sternenkleid oder von den Kleidern von Sonne, Mond und Sterne nicht nur in allerlei Rau zu finden. Das vielleicht noch als Ergänzung. Also wir haben dieses Motiv zum Beispiel auch in dem Märchen Der Trommler. Darin versucht die wahre Braut, ihre Rivalinnen zu überlisten, indem sie ihnen ein Kleid so glänzend wie die Sonne, so silbern wie der Mond und so flimmernd wie die Sterne anbietet. Interessant ist an der Stelle vielleicht auch, dass das Sternenkleid hier immer der Höhepunkt ist. Ne? Allerlei Rau gelangt ja auch in ihrem Sternenkleid zur Erlösung. Und in Aschenputtel, das Allerlei Rau ja sehr ähnlich in der Geschichte ist, ist die Symbolik verschwunden. Da haben wir ja nur noch die Kleider golden, silber, das zweite noch viel stolzer und das dritte prächtig und glänzend. Also wenn man möchte, kann man vielleicht hier noch so ein bisschen den Sternenglanz durchschimmern sehen. Ich hatte die Aufgabe, mir ja auch noch ein weiteres Sternenmärchen auszusuchen. Christian hat uns ja jetzt schon mal einen ganz guten Einblick gegeben, was so die Rolle der Sterne im Märchen angeht. Und ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Ich habe erst gedacht, ich nehme ein Märchen, das so ein bisschen erklärt, warum die Sterne am Himmel sind, was ja dann gut zum Mond und auch zu der Entführung der Sonne gepasst hätte. Aber irgendwie haben die mich jetzt so, zumindest die Auswahl, die ich so hatte, nicht so zufriedengestellt. Und habe mich dann für ein Märchen entschieden, das die Rolle der Sterne im Märchen, wie wir sie jetzt so herausgearbeitet haben, nochmal verdeutlicht. Es ist ein rumänisches Märchen. Ach. Trägt den Titel Die Jungen mit den goldenen Sternen. Ist im ATU als Typ 707 die drei goldenen Kinder klassifiziert. Und ich sag mal so, da passt einiges auch zum Sternenkind von Oscar Wilde. Ich weiß ja nicht, Jenny, möchtest du uns vielleicht den rumänischen Titel vorlesen?
Nein.
Schade, ich dachte, das könntest du vielleicht noch. Du hast doch mal ein bisschen Rumänisch gelernt, oder?
Ja, aber es war wirklich nur ein bisschen.
Okay, schade. Dann, willst du gucken?
Ich weiß nicht, wie man das mit der Sichel nochmal ausspricht.
Fezi.
Ja, guck mal.
Also ich würde sagen, doi fezi custea in frunte.
Nehmen wir so.
Ja. Nehmen wir so, gut. Das ist auf jeden Fall der rumänische Titel, ja. Um hier mal die sprachliche Bandbreite abzudecken. Aber kommen wir zum Märchen. Ausgangssituation ist bekannt. Wir haben einen einfachen Arbeiter, in diesem Fall einen Hirten, der hat drei Töchter, Anna, Stana und Laptita. Die Jüngste ist natürlich wie immer die Schönste und als der Kaiser mit Gefolge vorbeikommt, wählt er natürlich, Überraschung, sie. Denn während die Älteste verspricht, wenn er sie heiratete, würde sie ihm ein Brot backen, das ihn für immer jung und mutig machen würde. Und die Zweite sagt, wenn er sie heiratete, würde sie ihm ein Hemd machen, das ihn in jedem Kampf, sogar mit einem Drachen und vor Hitze und Wasser schützen würde, sagt die Jüngste, sie würde ihm Zwillingssöhne mit Sternen auf der Stirn gebären. Also der Stern als Erkennungssymbol. Der Kaiser findet das scheinbar ein sehr verlockendes Angebot. Heiratet.
Ich hätte das Brot genommen.
Ich glaube, ich hätte auch das Brot genommen, tatsächlich.
Ich auch, glaube ich, ja.
Aber okay.
Aber gut, er will die Kinder direkt in doppelter Ausführung. Und zwei von seinen Freunden heiraten halt dann die beiden anderen. Ja, die Stiefmutter des Kaisers, auch das ist ein Symbol, was wir schon öfter hatten, finde das überhaupt nicht so gut, denn sie hatte eigentlich ganz andere Pläne. Sie wollte doch ihre eigene Tochter mit dem Kaiser verheiraten und ist deswegen gar nicht so gut, auf seine neue Frau zu sprechen. Ja, was tut sie? Natürlich einen fiesen Plan schmieden. Sie bringt ihren Bruder dazu, dem Kaiser den Krieg zu erklären und ihn so von seiner Frau fernzuhalten. Auch das ist ja ein Motiv, was wir schon zum Beispiel bei dem Mädchen ohne Hände hatten. Ne? Ja, und als die Kaiserin dann in seiner Abwesenheit Zwillinge gebiert, tötet sie die Kinder, begräbt sie in einer Ecke des Gartens und setzt an ihre Stelle Welpen. Möchte ich jetzt nicht sagen, dass das eigentlich ein bisschen süßer ist als Kinder, aber okay, böse ist es natürlich trotzdem.
Kätzchen wären noch besser.
Katzenbabys wären beste. Ja. Egal, der Kaiser bestraft seine Frau, um zu zeigen, was mit jedem geschieht, die den Kaiser betrügen. Denn sie hatte ihm ja prophezeit und versprochen, ich werde dir Zwillingssöhne mit Sternen schenken. Nee, ich hab hier nur zwei Welpen. Ja, aus dem Grab, wo Kinder begraben sind, wachsen dann zwei Espen, die innerhalb von Stunden so viel wachsen wie sonst andere in Jahren. Die Stiefmutter will sie fällen, aber der Kaiser verbietet das. Aber sie ist ja kreativ und überzeugt ihn schließlich, aus dem Holz der Espen Betten zu machen. Eins für ihn, eins für sich selbst. Ja, die Betten fangen dann nachts aber an, miteinander zu sprechen. Das findet sie überhaupt nicht gut, lässt die beiden verbrennen. Dabei fliegen zwei der hellsten Funken in einen Fluss und werden zu zwei goldenen Fischen. Diese wiederum werden von Fischern gefangen. Die Fische sagen ihnen dann, sie sollen sie im Tau schwimmen lassen und sie dann in der Sonne trocknen. Okay, das machen die Fischer dann auch. Und so verwandeln sich die Fische in Babys, die auch wiederum innerhalb von Tagen heranwachsen.
Erinnert mich so ein bisschen an Der dritte Prinz.
Voll, genau. Mit Lammfellmützen, die ihr Haar und ihre Sterne bedecken, gehen sie zum Schloss ihres Vaters, erzählen ihm ihre Geschichte und als sie die Mützen abnehmen, erkennt er sie natürlich und daraufhin lässt der Kaiser dann die Stiefmutter hinrichten und seine Frau zurücknehmen.
Ja, ein schönes Märchen, finde ich. Total viel los. Und so diese Verquickung, ganz ungewöhnlich, kannte ich so nicht. Nee, cool.
Fand ich auch. Sehr witzig.
Ja, passiert auch recht viel. Passiert aber auch wieder sehr viel, was wir aus anderen Märchen oder auch Märchenfilmen schon als Erzählmuster kennen. Und die Sterne sind natürlich hier ganz klar ein Zeichen des Auserwähltseins, so wie wir es halt auch beim Sternkind haben. Ne? Das ist irgendwie wofür auch immer, aber es ist auserwählt.
Die königliche Herkunft
genau.
In dem Fall, ja.
Genau, deswegen fand ich, passte das ganz gut. Es wird eben gezeigt, naja, die Kinder sind hier halt was Besonderes. Aber wir haben hier natürlich nochmal viel deutlicher eine göttliche Komponente, denn die Kinder werden getötet und durchlaufen mehrere Stufen der Reinkarnation. Und das passt ja so gesehen dann auch eigentlich so ein bisschen zum Sternenkind, fand ich.
Total. Mhm.
Genau.
Da scheint noch ein bisschen dieser animistische Glaube durchzuschimmern, würde ich sagen, ja.
Ja, aber hat auch was Christliches mit der Wiederauferstehung, ja. Auf jeden Fall.
Ja, das als kleiner Exkurs und mal als Beispiel für die Rolle der Sterne, wobei sie hier natürlich wirklich auch nur auf dieses Erkennungsmerkmal und der Verweis, wir sind hier nobler, göttlicher Herkunft.
Aber das ist ja ein häufiges Auftauchen in Märchen, ne? Also von daher,
ja,
gut ausgesucht.
Gut, das freut mich. Ja, wir sind ja jetzt so langsam nähern wir uns ja dem Ende der Folge und unserer Trilogie.
Ich habe schon überlegt, was wir aus dem Himmel noch machen können, jetzt als Viertes.
Wolken.
Wolken im Märchen, schwarze Löcher im Märchen.
Schwarze Löcher, gibt es bestimmt viele.
Planeten im Märchen.
Ja.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass für mich die Folge schon das bestätigt, also die jetzige Folge schon das bestätigt, was wir auch in der Mondfolge angesprochen haben, als wir Sonne und Mond miteinander verglichen haben. Also die Sonne ist der strahlendste und mächtigste Himmelskörper, in dem Leben und Vernichtung zusammenlaufen, um den unser Leben kreist, die aber eben doch unnahbar bleibt. Mythen und Märchen betonen vor allem ihren lebensspendenden Aspekt, hatten wir unter anderem auch im Sonnenelfchen. Der Mond ist schon ein bisschen vielseitiger und geheimnisvoller, er ist uns näher und sein Einfluss auf unser Leben ist nicht weniger groß als das der Sonne. Vieles ist hier mit Mythen und Aberglauben verknüpft. Der Mond als unser Trabant und Nachbar ist für uns der nächste und erreichbarste Punkt im Universum. Und das Kunstmärchen Peterchens Mondfahrt, was du vorgestellt hast in der letzten Folge, zeigt uns ja auch sehr bildhaft, dass wir ihn wirklich auch erreichen können und durch ihn einen Blick auf die ja, Wunder des Universums erhaschen können. Wir haben ja in den Märchen hier die Nachtfee, den Donnermann, die Abend- und die Morgenröte und so weiter. Und obwohl der Mond besser erforscht ist als alle anderen Himmelskörper, ranken sich bis heute noch Mythen und Aberglauben um ihn. Also er hat sich so sein Geheimnis so ein bisschen bewahrt. Ja, und die Sterne öffnen uns dann wirklich den Weg in die endlosen Weiten des Weltalls. Sie gehen über unser eigenes Sonnensystem und damit auch über die Sonne, unseren Fixstern, hinaus und erreichen uns auch dann noch, wenn sie eigentlich längst verglüht sind.
Bis zur Unendlichkeit, genau, noch viel weiter. Ja.
Na, also sie geben uns wirklich so einen Eindruck von Unendlichkeit. Und wie Mond und Sonne werden auch sie im Märchen mit Göttlichkeit und königlicher Herkunft gleichgesetzt, als Zeichen des Anders- und Auserwähltseins, aber auch als Symbol für Belohnung und Glück in Verbindung mit Werten wie Demut, Fleiß und Bescheidenheit. Also als solches können sie Wunder vollbringen, was vielleicht metaphorisch ausgedrückt, dass wir bis heute noch nicht alles, was sie betrifft, auch wirklich wissenschaftlich erklären können. Das waren so meine Überlegungen dazu. Was wäre denn so euer Fazit?
Ich glaube, die Sterne sind aber durchgehend am positivsten dargestellt. Also es gibt auch diese Ausnahmen, dass die dann, wo die Sterne die Menschen heiraten und beziehungsweise umgekehrt, dass die dann da nicht bleiben können.
Ja.
Aber kann man ja auch wunderbar dann so deuten, dass die einfach zu weit auseinander sind.
Genau.
Also in räumlicher Hinsicht und dann aber auch in anderer Hinsicht natürlich, also tiefenpsychologisch, dass es deswegen nicht klappt, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unerreichbar sind und im übertragenen Sinn halt auch. Und dass die auch in wahrhaft verschiedenen Welten einfach wohnen und das nicht vereinbar ist. Weil die Sonne ist ja durchaus ambivalent, auch eher positiv, aber eben dieses Zerstörerische kommt ja auch vor.
Ja.
Und der Mond, auch wenn er dann doch eher positiv dargestellt wird, hat aber auch noch dieses mystische, dunkle, magisch-hexische das ihm anhaftet. Und der ist damit dann auch der düsterste der drei Himmelskörper, also sowohl im wörtlichen als auch wieder im übertragenen Sinne. Und das finde ich generell krass, wie das Hand in Hand geht. Also diese äußere Erscheinung mit dem Image, sag ich mal. Ne?
Ja.
Also dass das Bild und Image da Hand in Hand gehen total. Das finde ich total spannend. Das war mir so in dem Ausmaß nicht klar. Und obwohl das weltweit so unterschiedlich ist von den Kulturen zum Teil, haben die doch irgendwie zumindest ähnliche Rollen immer.
Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum bei Allerlei Rau und bei den Märchen, wo das als Kleid benutzt wird, das so als Steigerung ist.
Mhm.
Und deswegen ist das auch wirklich jetzt gut für unsere Trilogie, dass wir mit den Sternen abschließen, weil die ja wirklich eigentlich von der Vielzahl am meisten sind, aber auch am weitesten, weil, wie du gesagt hast, auch in anderen Universen, Galaxien vertreten. Also irgendwie ist mir da nochmal klarer geworden, warum das so eine Steigerung ist und warum die Sterne da abschließen und dann auch irgendwie das Prachtvollste sind, womit man ein Kleid vielleicht
schmücken kann, ne?
Genau. Ja.
Und also, dass die Extreme ausgelotet werden, einmal das ganz, ganz Heiße und dass es zu heiß, dann der kühle Mond, der ist zu kühl und die Sterne haben halt den richtigen Abstand und dass die leuchten aus der Ferne, aber halt stärker als der Mond, aber sind, weil sie eben weiter weg sind, nicht so heiß, dass man sich daran verbrennen kann.
Ja, und die Sonne ist am hellsten, aber die Sterne, dadurch, dass halt so viele sind und so funkelnd, ist es irgendwie nochmal anders, was Besonderes.
Ja.
Und die Sterne sind ja auch immer im Plural normalerweise, ne?
Ja.
Dass es halt nicht eine Sache ist, sondern dass da auch wieder, so wie beim Sonnenelfchen, dieses offene Ende da so verschiedene Möglichkeiten von Lebensentwürfen auch aufbereitet hat, ist es bei den Sternen dann auch so, du kannst dir je nach Anlass, je nach Standpunkt auch immer einen anderen Fixstern aussuchen. Ja. An denen du dich orientieren kannst. Ne?
Und das passt natürlich auch schön zu Märchen, weil Märchen ja in ihrer Ausrichtung auch dadurch, dass sie ja universelle Themen behandeln, in gewisser Weise vielleicht auch so ein Fixstern für Menschen sein möchten, sein können, je nachdem, was man darin eben lesen möchte. Ja, also ich muss sagen, Christian, das war eine sehr, sehr schöne Idee, diese Themen aufzugreifen und auch damit diesen Rückbezug zu so einer frühen Folge zu machen. Also dass wir es auch nochmal so thematisch irgendwie ausbreiten können. Ich glaube, das hätten wir in Folge 7 überhaupt nicht erwartet, dass das mal passieren würde.
Nicht annähernd.
Und grundsätzlich muss ich sagen, dass Sonne, Mond und Sterne auch Themen waren, die ich mit Märchen überhaupt nicht in Verbindung gebracht hätte. Also klar, ich kannte Sterntaler, ich kannte Peterchens Mondfahrt. Aber ich glaube, das ist vielleicht so das wichtigste Fazit, das wir nach inzwischen ja über 100 Folgen Märchenpott auch ziehen können, dass einfach in Märchen so viele Themen drin sind und dass selbst solche alltäglichen Himmelskörper, die unser Leben so beeinflussen, irgendwie wieder Einzug in diese Textsorte gefunden haben. Und das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und dass das solche kosmischen Dimensionen annimmt, das hätte ich zumindest niemals erwartet.
Ich auch nicht tatsächlich in dem Ausmaß, nein. Mhm.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass euch dieser kleine Ausflug in die Weiten des Universums auch gefallen hat. Wir bemühen uns ja hier auch immer, möglichst abwechslungsreich zu sein und gleichzeitig aber auch ein bisschen thematisch aufeinander aufzubauen. Und an der Stelle können wir euch, glaube ich, versprechen, wir haben noch so viele Themen und Ideen. Also die nächsten 100 Folgen sind auf jeden Fall safe. Und ich glaube, wir sollten den Abschluss von unserer Trilogie nutzen, um vielleicht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön auszusprechen an alle, die uns hören, die uns folgen und die uns eben auf unserer Reise durch die unbekannte Märchenwelt begleiten. Also danke an alle auch, die neu dazugekommen sind, an alle, die uns supporten, uns auf Spotify eine tolle Bewertung dagelassen haben, uns auf Insta und TikTok folgen, unsere Beiträge liken und kommentieren, an alle, die unseren Blog lesen und auch an alle, die sich die Zeit nehmen, sich mit unseren Inhalten zu beschäftigen, weil ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen Zeit und ein bisschen vielleicht auch manchmal auch Gehirnschmalz für mitbringen.
Und die uns in letzter Zeit wirklich auch wieder tolle Nachrichten mit ganz zauberhaften Feedback gesendet haben. Also das hat uns wirklich mal wieder berührt, dass es da Leute gibt, die das, was wir machen, auch so zu schätzen wissen.
Ja, und die vor allem auch uns wirklich zum Teil echt lange also wir freuen uns über jede Nachricht, aber manche von euch haben uns richtig lange Nachrichten geschrieben und dass ihr euch auch, also dass ihr uns auch nicht nur die Zeit schenkt, uns zu hören, sondern euch auch noch die Mühe macht, uns wirklich so schöne Worte zu schreiben. Das hat uns wirklich, wirklich gerührt. Also ihr habt uns so liebe Sachen geschrieben, wie eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie uns immer beim Joggen hört und sich dann voll freut. Die andere hat halt einfach geschrieben, dass sie uns durchbinscht. Und das sind halt so Sachen, also ich hatte da echt ein bisschen Tränen in den Augen, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Weil das sind wirklich so Aussagen, die man sonst nur von so Kalibern wie Mordlust kennt, die auf Spotify einfach 250 Millionen Streams und Downloads haben. Und dass fremde Menschen uns so ein Feedback geben und unser Konzept dann scheinbar doch ein bisschen ankommt und auch aufgeht, das ist halt wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Gefühl. Ihr wisst das ja, wir sind ein sehr, sehr kleiner Podcast mit einem scheinbar nischigen Thema. Ich glaube, so nischig ist es eigentlich gar nicht.
Ja, ich stelle das immer mehr in Frage, von Folge zu Folge.
Ja, ich tatsächlich auch. Und wir stecken hier wirklich ganz viel Zeit und Liebe rein. Und wir freuen uns natürlich, wenn es Menschen gibt, denen das gefällt. Deswegen an der Stelle wirklich nochmal vielen, vielen lieben Dank.
Und gerade so im Medium-Podcast ist es ja, wir bekommen keine direkte Rückmeldung. Ja. Es ist nicht wie im Theater, dass du irgendwie Applaus bekommst für das, was du
oder
machst.
Oder Buhrufe.
Ja, genau. Ne, dass du das irgendwie eine Einschätzung hast oder so. Wir sitzen hier vor dem Mikro.
Nicht und schon wieder Epochenkunde.
Im Prinzip wissen wir das nicht. Von daher ist das
immer... Selbst die Zahlen, super. Das muss man vielleicht auch mal sagen, selbst die Zahlen, die unser Podcast-Anbieter uns ausspuckt, die sind ja auch nicht so hundertprozentig safe, weil da ja ganz viele Metriken aus verschiedenen Streaming-Anbietern zusammenlaufen. Das ist halt auch nur ein Richtwert. Wir gucken da auch ehrlich gesagt nicht so regelmäßig rein, weil in erster Linie, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, machen wir es natürlich, weil uns das Spaß macht und wir ganz viel Freude daran haben. Aber wenn wir natürlich eine Rückmeldung bekommen, dass auch andere das toll finden, ist das natürlich umso schöner. Deswegen lasst uns gerne eine gute Bewertung auf Spotify und sonst wo da, wo auch immer ihr uns hört. Folgt uns auf Insta und auf TikTok. Damit helft ihr uns wirklich, wirklich sehr. Und wir haben dann auch so ein bisschen das Gefühl, das ist ganz okay, was wir da machen.
Also vielen Dank für euren Support, liebe Potties.
Nach über 100 Folgen muss ich euch fragen, habt ihr eine absolute Lieblingsfolge? Märchenstunde und oder Märchenkunde?
Boah, du darfst mich sowas nicht fragen. Das
eine.
Mich, das setzt
eine.
Mich unter Druck. Das schaffe ich nicht. Ich kann dir jetzt wahrscheinlich 10 sagen, aber...
Ja, ich habe mir das ja auch schon so ein bisschen überlegt. Deswegen habe ich die Frage unter den Tisch fallen lassen tatsächlich. Weil ich kann das nicht sagen. Also ich hätte so ein paar Folgen, muss ich sagen, die sind schon weit oben mit dabei. Aber so eine...
Vielleicht müssen wir die Diskussion doch auf den Jahresrückblick verschieben.
Ich glaube auch. Also das überfordert mich jetzt ein bisschen.
Also ich glaube, ich könnte das tatsächlich.
Ja, was würdest du denn sagen?
Ich würde sagen Wacholderbaum, Märchenstunde und Tod, Märchenkunde.
Ah, okay.
Also doch relativ früh tatsächlich, auch wenn ich von den späteren auch viele richtig gut finde. Mhm. Aber das ist so, Grausamkeit und Tod spiegelt mich irgendwie wieder. Ne?
Okay, spannend. Aber das wäre ja meine Frage jetzt gewesen, ob es dann tatsächlich eher doch auch am Thema...
Ja, ob es am Thema auch liegt, ja.
Jein. Also da, ich finde, da gehen Thematik und Gestaltung und Inhalt Hand in Hand.
Okay, interessant. Ja, ich kann es wirklich sehr, sehr schwer sagen. Weil wenn ich die eine sage, würde ich sagen, ah ja, ich habe jetzt zum Beispiel letztens nochmal Laster und Tugend gehört, die ich mega lustig finde.
Das wird mich nicht davon abhalten, im Jahresrückblick auch wieder 5 Folgen ja, mindestens also, zu erwähnen.
Nee, also. Ich kann da echt schwer eine rauspicken, weil ich mir dann denke, ah, aber bei der hat mir das und das besonders gut gefallen.
Und eine besondere Folge fand ich noch, unsere Folge zum Unglaublichsten. Und ja, die Hörspielfolge. Also ich kann es dann doch
ja,
nicht.
Ja, siehst du, es geht schon los. Aber wir könnten das ja...
Also meine Lieblingsfolge ist meistens die neueste. Also jetzt... Sterne im Märchen.
Okay, gut.
Auch gut. Aber wir könnten das natürlich auch mal umdrehen und könnten ja sagen, findet ihr, es gibt eine Folge, die rückblickend nicht so gelungen ist?
Nicht so gelungen? Also ich finde, die Märchenkunden sind zum Teil sehr unterschiedlich von der Quintessenz. Bei Magie oder bei Pflanzen und Kräuter im Märchen zum Beispiel hatten wir am Ende, also da hatten wir, glaube ich, im Vorfeld so ganz krasse Erwartungen und das wird in diese Richtung gehen auf jeden Fall. Am Ende der Folge war das aber überhaupt nicht so.
Ja, ich glaube, bei Pflanzen hatten wir auch nicht so richtig dann ein Fazit ziehen können.
Genau, also Pflanzen, das war so, wo ich
auch sagen würde... Das muss nochmal in einer späteren Folge aufgearbeitet werden,
ja, das war vom Fazit war das sehr schwach, muss ich auch sagen.
Na, was heißt schwach, aber es war halt überhaupt nicht so, wie wir es erwartet haben und ich glaube, wir sind einfach mit so einem Tunnelblick rangegangen, der sich dann nicht erfüllt hat.
Ja,
wir haben ja schon was rausgearbeitet, bin ich mir sicher, ne? Aber das ist vielleicht, wenn du das so sehen willst, vom Fazit nicht die beste oder prägnanteste Folge.
Ja, aber vielleicht muss es das auch nicht immer sein, ne? Also vielleicht.
Ich finde, das kann auch das manchmal auch so wunderbar assoziativ sein und einfach im Raum stehen bleiben. Jeder kann sich sein eigenes Bild
da. Ja, eben. Wir wollen euch ja auch immer nicht alles komplett vorgeben. Das sind ja, wie gesagt, immer nur unsere Ideen und unser Fazit. Ihr könnt euch da natürlich auch eigene Ideen machen. Und wenn ihr da zum Beispiel auch andere Meinungen habt oder wenn ihr sagt, boah, den und den Aspekt, den habt ihr irgendwie viel zu kurz behandelt oder den sehen wir, da könnt ihr uns das auch jederzeit natürlich gerne schreiben. Wir sind da immer sehr, sehr offen, weil wir können das ja in der ganzen Bandbreite auch gar nicht abdecken. Und ich hatte das auch manchmal, wenn ich manchmal die ein oder andere Folge höre, denke ich, ach, auf den Aspekt würde ich jetzt aber vielleicht mehr eingehen, weil da fällt mir jetzt noch das zu ein. Also ich merke bei dieser ganzen Thematik auch, dass das arbeitet, auch im Nachgang und dass mit der Zeit auch dann Dinge dazukommen, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man die Folge aufgenommen hat, das noch gar nicht gesehen hat, weil vielleicht auch andere Themen noch gar nicht dabei waren.
Genau, greifen. Und gerade jetzt in den letzten 3 Folgen fand ich das schon krass, wie weit auch die Folgen dieses Jahrgangs, sag ich mal, auch Vorarbeit für die 3 Folgen waren, ohne dass wir das so wirklich direkt beabsichtigt hatten. Die griechische Folge mit der Mythologie, dass Mythos und Märchen sich irgendwie beeinflussen, aber nicht dasselbe sind und aber doch, dass das ineinander spielt, haben wir jetzt ja auch gerade heute bei den Sternen wieder erfahren, dass aber auch dann so Sachen wie Schönheit auch heute nochmal so krass zum Thema wird. Ne?
Ja.
Das hätte ich so, als wir das Jahr konzipiert haben und wir versuchen ja immer, dass es aufeinander aufbaut und ineinander greift, das war mir in dieser krassen Form nicht bewusst und uns allen, glaube ich, nicht.
Ich habe es gehofft. Ich habe es gehofft, aber dass es so krass ist, auch nicht, weil wir uns natürlich ja thematisch auch nicht schon 3 Jahre im Voraus mit den Themen beschäftigen. Wir wissen teilweise wirklich auch gar nicht, was auf uns zukommt.
Ja, genau. Das Poetische zum Beispiel in der Frühlingsfolge, in der Geschichte des Jahres auch, dass das so wunderbar ineinander greift. Da hatten wir das Sternkind noch lange nicht ausgesucht.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen, und dass man dann jetzt so Rückbezüge finden kann, ist spannend. Und ich glaube, was auch noch spannend wird, wie gesagt, wir haben noch eine sehr, sehr lange Themenliste und uns fehlen ja auch noch wirklich große Themen. Ja. Also denken wir zum Beispiel an Sachen wie Hochmut, Stiefmutter. Mhm. Solche Sachen haben wir ja noch nicht besprochen.
Überhaupt viele familiäre Aspekte, außer Geschwister, die wir jetzt schon hatten. Ne?
Genau, wir haben viele Märchenfiguren auch noch gar nicht thematisiert. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel kommen, wo wir auch dann immer mehr merken, boah, das greift ineinander und wo wir vielleicht dann in 3 Jahren feststellen, boah, ja, damals in unserer Schönheitsfolge haben wir den Aspekt überhaupt nicht besprochen, weil
gerade
wir jetzt mit
da glaube ich das nicht, weil die so umfangreich war.
Die war sehr lang, aber ich glaube, da kommt immer was dazu.
Ich hoffe ja immer noch auf eine Erlösungsfolge 2.0 tatsächlich, weil ich glaube, da kann man auch noch mega viel zu machen.
Ja, ich glaube auch, dass immer wieder die Themen aufploppen werden und dass das alles immer weiter arbeitet.
Ja.
Und dass die Themen nicht abgeschlossen sind, sondern dass wir, ich glaube, man kann die Folgen auch einzeln hören, das ist auch, aber ich glaube, dadurch, dass es eben dynamisch ist und immer weiterarbeitet, gehört eben dann zu einem Thema wie heute mit Sterne dann eben auch Aspekte wie Erlösung und Schönheit und weiß ich nicht was dazu.
Und wir entwickeln uns ja auch weiter. Ne? Aber schreibt uns doch auf jeden Fall gerne, wenn ihr eine Lieblingsfolge habt, was eure Lieblingsfolge ist. Oder wenn ihr sagt, da gab es eine Murks-Folge, welche Murks ich war, dann können wir auch mal darüber nachdenken.
Genau.
Also konstruktive Kritik ist immer willkommen.
Auf jeden Fall. So, und ich glaube, jetzt haben wir genug geredet. Mein Magen knurrt.
Ja, schmeiß den Grill an, Jenny.
Und ich würde sagen...
Ja, wenn die Jenny uns nicht vergiftet hat, dann
hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!